Daniel?
Ja, Paula?
Hast du eigentlich schon mal Blade Runner gesehen?
Welchen?
Den Originalfilm.
Ich hab mal, lass mich diese Frage beantworten. Mit einer kleinen Anekdote.
Gerne. Ich liebe Schade. Anekdoten.
Es gab mal so ein Meme auf Twitter, twittern wie 1982. Und da habe ich getwittert, habt ihr Blade Runner gesehen? Das Ende ist legendär oder irgend sowas und wird bestimmt für ewig Bestand haben.
Ja.
Und es hat leider keiner gerafft.
Warum nicht?
Ja, weil das halt alle nichtswissende Noobs sind, die keine Ahnung vom Film haben und die
Deine
nicht Twitter-Freunde.
Wissen.
Nee, das war ja ein Meme, also das ist ja heute dann über Hashtag, dass ja jeder mitmacht, also viele Leute. Aber es hat trotzdem halt keiner gecheckt. Niemand wusste offensichtlich, dass das Ende geändert wurde von Blade Runner.
Von Blade Runner selber? Nee, von wem wurde es geändert?
Lass erst mal jetzt unsere...
Jetzt möchtest du einsteigen. Na gut.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.
Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Hörerinnen.
Hallo liebe Hörer.
Willkommen zur 6. Folge von unserem kleinen Podcast über alte Filme, den wir zu später Stunde aufnehmen. Gerade fliegt ein Flugzeug über uns. Ich
ja,
weiß
das
nicht.
Das Besondere dieser Folge ist, dass wir eine Außenaufnahme machen.
Genau, wir sind aufs Land gefahren und nutzen die Atmo. Eigentlich ja eher Vogelzwitschern und so, im puren Kontrast zu dem Film, den wir heute besprechen.
Ja, genau. Hier ist es noch einigermaßen hell und bunt durch blühende Blumen. Aber in dem Film ist alles ziemlich düster und auch wenig bunt. Und außerdem regnet es, glaube ich.
Ja, es regnet sehr, sehr viel. Bevor wir richtig einsteigen, bringe ich nochmal kurz meine Spoilerwarnung. Die bringe ich einmal und dann nie wieder. Wir reden über Filme und wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir sagen alles, wir nehmen keine Rücksicht auf irgendwelche Animositäten. Wenn ihr also irgendwie nichts über den Film wissen wollt oder Angst habt, dass wir euch irgendeinen tollen Spin verraten, denn das werden wir auf jeden Fall, dann könnt ihr genau jetzt abschalten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr bis zum Ende zuhört.
Genau. Wir gucken ja sowieso nur alte Filme, die die meisten wahrscheinlich auch schon gesehen haben.
Und da kann man dann auch gut drüber reden.
Stimmt.
Über welchen Film reden wir denn heute?
Heute sprechen wir über Blade Runner. Da gibt es ja bekanntlich verschiedene Versionen.
Das stimmt.
Wir haben die jüngere Version angeschaut.
Die neueste, den Final Cut.
Aus dem Jahre 1900...
Nee, 2007 ist der Final Was? Cut.
Ach so. Aus... dem Jahre 2007. Mhm. Insofern ist es eigentlich gar nicht mal so ein alter Film.
Ja, also das Original-Footage-Material ist ja schon aus dem Jahr 1982. Da kam ja dann auch die Kinoversion heraus. Aber die ist eben, die fand der Regisseur Ridley Scott, hat den Film gedreht, der auch so tolle Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Alien. Boah, was hat er noch gemacht? Hat auch ziemlich viel Scheiße gemacht, aber hat auch echt verdammt gute Filme gemacht. Sprich du mal weiter, dann hätte ich mal kurz die
Filmografie raussuchen. Ja, das Interessante ist, dass diese zweite geänderte Fassung kein Remake ist, sondern, ja, wie ich es eigentlich gerade schon sagte, eine geänderte Fassung. Das heißt, es wurde auch kein neues Filmmaterial erstellt anscheinend, sondern nur die alten Aufnahmen oder Aufnahmen, die nicht, die ursprünglich rausgeschnitten worden waren, nicht im Film vorkamen, wurden dann doch angehängt. Und dafür wurden wieder andere Szenen rausgeschnitten.
Ja, und ganz wichtig ist, es gab in der Kinoversion so einen Voice-Over-Kommentar.
Ja.
Und den haben sie dann gestrichen jetzt in der Final Cut-Version.
Also, also 25 Jahre altes Filmmaterial wurde quasi neu zusammengeklebt. Und neu zusammengeklebt und geklebt. Gut.
Ja.
Die Hauptrolle hat Harrison Ford. Das hat Vor- und Nachteile. Und zwar, also bei mir persönlich ist es so, ich mag Harrison Ford wegen seiner Rolle aus Star Wars oder in Star Wars. Andererseits ist er halt kein besonders kreativer Schauspieler.
Ja. Ja, stimmt. Das sieht man auch in dem Film unter Umständen.
Wie fandst du denn den Film?
Ganz gut, mit Längen.
Ach, hast du denn diese neuere Version auch vorher schon mal gesehen gehabt?
Nee, also den Final Cut habe ich noch nie gesehen. Ich hatte den Director's Cut von, ich glaube, 1992 gesehen, aber nie den Final Cut, wobei ich jetzt auch nicht sagen könnte, worin genau die Unterschiede stehen.
Ich dachte, das Ende sei anders.
Nee, das ist zwischen der Kinoversion und dem Directors und dem Final Cut. Also es gibt nochmal, ich erzähle gleich nochmal die Story, wie es dazu überhaupt kam und so. Aber ich wollte erst nochmal kurz nachreichen, Film von Ridley Scott, unter anderem Prometheus jetzt gerade in den Kinos gewesen, letztes Jahr. Ja. Robin Hood, diese Neuverfilmung. American Gangster, der war ziemlich cool. Das Königreich der Himmel, der war eher schwach. Black Hawk Down war auch eher schwach. Hannibal, Gladiator, die Akte Jane, der war auch grottig. 1492, Eroberung des Paradies, habe ich nie gesehen. Black Rain, Legende, Blade Runner, Alien, das sind so. Also, der Mann hat es schon drauf, aber hin und wieder rutscht ihm auch mal so ein Film raus, der irgendwie echt grottig ist. Blade Runner.
Wie fandst du den denn? Fandst du den auch grottig?
Nee, Blade Runner fand ich gut. Aber der Film besticht halt durch seine Bilder und die Handlung wiederum ist manchmal sehr, zieht sich sehr in die Länge und es ist ja, also es, ich verstehe das, er macht das absichtlich, aber es ist trotzdem nicht kein einfacher Film, sondern man muss da schon auch konzentriert dran bleiben, so, weil er halt es sehr langsam erzählt.
Ja, das fand ich auch.
In den Kritiken zum Beispiel haben sie ihn auch hämisch Blade Crawler genannt, weil er eben nicht gerannt wird, sondern ja, alles sehr langsam ist. Ja, das stimmt
eigentlich. Gerannt wird nur in der Schlussszene.
Mhm.
Ja, vielleicht zum Inhalt nochmal erstmal kommen, gehen.
Ich wollte noch kurz ein paar Eckdaten, und zwar, dass der, also nur zu diesen verschiedenen Versionen, also der Film ist von 1982, es handelt sich um einen Science-Fiction-Film, aber halt auch einen mit Action-Elementen und vor allen Dingen ein Film noir, eine klassische Detektivgeschichte, wie sie in den 40er, 50er Jahren des amerikanischen Kinos ganz groß war, die aber von Ridley Scott dann auch noch im Science-Fiction-Genre verlagert wurde und damit ein Mitbegründer des Genres Cyberpunk wurde.
Ach, was, weil punkig fand ich es jetzt nicht.
Ja, so die Kulissen halt. Also du hast halt sehr viele, hat zum Beispiel 200 Punks engagiert als Statisten, die im Hintergrund immer mal wieder rumlaufen und so. Bei Cyberpunk ist es einfach eine Form von Science-Fiction, die sehr dystopisch ist, die halt auf halt Film-Noir-Elemente verinnerlicht und ja, quasi so der Kontrast zum Star Trek-Universum, wo alles irgendwie klinisch rein und schön und die Zukunft ist gut.
Ja, das ist ja nicht so. Ist ja nicht so schön und die Zukunft ist, also am Ende ist die Zukunft gut, aber am Anfang nicht.
Bei Star Trek oder bei...
Ach, bei Star Trek.
Ist das jetzt der Gegenteil zum Star Trek-Universum?
Ich habe Star Wars
Star Trek gehabt.
Da habe ich dir nicht richtig zugehört.
Ja, es wird besser zugehört. Es gibt 7 verschiedene Versionen von Blade Runner. Aber es gibt eben 3 große verschiedene Versionen Und das sind, wie ich schon sagte, die Kinoversion, der Director's Cut und dann nochmal der Final Cut. Und zwar war das so, dass sie den Film, wie man das, wie Hollywood das immer macht, in Testvorführungen, also in ein paar Kinos gezeigt haben, mhm, als in einem Testpublikum, und der da katastrophal durchgefallen ist, und sie einfach Schiss bekommen haben, weil eine Mehrheit der Menschen ihn zum Beispiel gar nicht verstanden hat. Die müssen dann so Fragebogen ausfüllen, und da kam eindeutig heraus, die haben nicht gerafft, worum es da geht in dem Film.
Oha.
Und außerdem wurde er, es gab zwar wenige euphorische Stimmen, aber viele haben ihn echt kritisiert, und daraufhin hat das Studio Ridley Scott befohlen, nochmal Änderungen zu übernehmen.
Ja.
Vorzunehmen, die in erster Linie darin bestanden, dass es eben so einen Voice-Over-Kommentar gab, der
das dann erklärt hat, ja.
Der von der Kritik dann sämtlich total zerrissen wurde,
so.
Weil der Kommentar, der hat eigentlich nur das, was man sieht, nochmal erzählt. Also du musst dir vorstellen, auch noch irgendwie Harrison Ford muss den wohl auch noch äußerst lustlos vorgelesen haben, erzählt er halt so, was jetzt passiert im Film. Ridley Scott hatte schon mal auch mit einem Voice-Over geliebäugelt, weil das auch eigentlich ein klassisches Element von so einem Film noir ist.
Aha.
Aber dann sagte er, hätte er lieber so ja irgendwie die Gewissenskonflikte von Deckard, dem Protagonisten, im Voice-Over gehabt und nicht so eine Story nacherzählen. Und das ist natürlich für einen Regisseur, wir erinnern uns an Hitchcock, Filme erzählt man in Bildern,
ja,
ist natürlich die größte Demütigung, wenn du vom Studio gezwungen wirst, deinen Film in Worten zu erzählen, so, weil das Publikum meint, man würde es aus den Bildern nicht verstehen.
Ja.
Und dann aber noch besser ist, dass sie ihm noch ein Hollywood-Happy End hinten dran geklatscht haben. Dazu haben sie übrigens, kleiner Fun-Fact, unter anderem nicht verwendetes Material aus Shining von Stephen King, ist das Buch, nein, von Kubrick ist der Film, genommen. Einfach nur so Luftaufnahmen von Wäldern, ach, weil in dieser Kinoversion fahren dann am Ende Deckard und Rachel, die Replikantin, in die er verliebt ist, in seinem Auto durch eine Waldlandschaft, und Deckard erzählt, dass er sich herausgestellt hat, dass die 4-Jahres-Lebensfrist von Replikanten bei Rachel Gott sei Dank nicht der Fall ist, sondern dass sie konzipiert ist, dass sie ein normales Leben führen kann. Und
weil sie so ein besonders toller Replikant ist.
Sowas, ja, irgendwie. Auf alle Fälle, das hat dem Film in der Kritik den Gnadenstoß gegeben.
Das glaube ich wohl.
Und er ist auch in der Kinokasse ziemlich durchgefallen. Also er war kein ganz großer Flop, aber er war auch kein Erfolg halt. Wobei da viele Faktoren zusammengespielt haben.
Warum ist er dann eigentlich in deinem Horizont aufgetaucht?
Dass er hat sich im Nachhinein zu einem Hit entwickelt. Und zwar ist er Anfang der 80er, das wurde gerade VHS erfunden.
Mhm.
Und er hat sich dann sehr schnell auf Videokassette als Kultfilm und Sammlerstück erwiesen und hatte extrem hohe Abverkäufe auf Videokassette. Und dann kam, wie gesagt, entdeckte man 1992 eher zufällig halt das Originalmaterial und hat es irgendwie, ich glaube, in Cannes gezeigt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und hat dann halt den Director's Cut daraus gegeben, wodurch er dann nochmal in die Kinos kam und da auch dann entsprechend erfolgreich wurde. Und auch sehr schnell sehr viele Fans auch unter Regisseuren und gefunden hat, die ihn halt dann zitiert haben,
ja,
und so. Also im Laufe der Jahre hat er garantiert die Kohle wieder reingespielt. Nur am Anfang in der Kinokasse war er, ist er ziemlich gefloppt. Und das hatte nicht nur halt dieses, dass sie halt ihn verhunzt haben und dass halt auch er einfach auch keine leichte Kost ist, sondern
ja,
hart zu nehmen, sondern es gab auch noch andere Faktoren, nämlich dass er halt angetreten ist gegen Star Trek 2, Zorn des Khan, welcher Zufall mal wieder,
ja,
und vor allem gegen E.T. Und E.T., also drei Science-Fiction-Filme, die relativ gleich in die Kinos kamen, und E.T. war halt der Mega-Blockbuster und hat sie alle weggefischt, die ganzen
da
Fans.
Da konnte dann auch die Star-Riege von Blade Runner gar nichts mehr ausmachen.
Ja, die waren ja bis auf Harrison Ford damals noch gar nicht berühmt. Die sind erst im Nachhinein bekannt geworden. Und Harrison Ford, das war halt auch noch so ein Ding, Harrison Ford war halt durch Star Wars und Indiana Jones gerade zum Superstar aufgestiegen und war halt so Everybody's Darling, und ihn jetzt in so einer absolut zynischen, düsteren Rolle zu sehen, war halt von den Fans auch nicht irgendwie.
Ja, du meintest ja auch, dass er eigentlich auch gar nicht der Gute ist in dem Film. Du meinst ja am Ende, man hätte sich ja gar nicht, also mit keiner Person identifizieren können.
Nee, mit keinem Menschen, sondern wenn, dann mit den Replikanten.
Das fand ich jetzt halt nicht.
Erzähl doch mal kurz die Story in ein paar Sätzen. In den letzten Malen habe ich das immer gemacht.
Ja. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, der Film spielt im Jahre 2018, wenn ich mich nicht irre.
19.
Und die Erde ist natürlich total kaputt. Ja, es ist da düster und versmockt. Und die Menschheit ist irgendwie, hat ihr Territorium erweitert ins All, wahrscheinlich auf den Mars oder so. Und dort...
es wird nicht weiter spezifiziert. Ich weiß es nicht, weil es war... Es gibt einen Planeten, irgendwie extraterrestrisches Leben.
Irgendwie. Vielleicht Nexus 6? Oder hieß
nee, das nur sind, die das ist die Baureihe von den Replikanten gewesen. Nee, das wird nie gesagt, wo das ist. Das ist nur, es gibt irgendwo Kolonien auf anderen Planeten, wo das Leben schön sein soll.
Ich habe den Film auch nicht verstanden.
Aber
wenn ich den Fragebogen jetzt ausfüllen müsste. Tja. Naja, also... anscheinend ist jedenfalls die Menschheit so weit gekommen, schon in ihrer Forschung, dass sie Replikanten, das würde man vielleicht Androiden nennen heutzutage.
Ja, es sind ja, also es sind keine Roboter, so eine Mischung aus Klone. Android und Klon. Ja. Also sie werden halt hergestellt, aber aus
menschlichem Material.
Genau, und sie werden halt auch nicht irgendwie gezüchtet wie Klone, so, sondern sie werden halt richtig gebaut aus Augen und so. Da gibt es ja
diesen einen Asiaten,
der Augen züchtet für sie und so. Also sie werden schon zusammengebaut, aber eben aus Fleisch und Blut.
Die Gehirne werden aber auch noch in einer gewissen Weise programmiert.
Mhm.
Also da werden Erinnerungen eingegeben.
Genau.
Auch. Und die Replikanten sind die Sklaven der Menschen.
Mhm.
Das heißt, sie müssen halt für die Menschen arbeiten und werden offenbar nicht entlohnt. Vor allem haben sie eine Schwierigkeit damit, dass sie nur 4 Jahre leben, was man ja nachvollziehen kann.
Das ist so eine Sicherheitsmaßnahme, die man eingebaut hat.
Sie sind auch besser als die Menschen, also körperlich besser als die Menschen.
Stärker, also schlauer.
Und, ja, also stärker vor allem und unempfindlicher und sportlicher als die Menschen.
Vielleicht schneide ich das raus, aber da ist gerade ein Zug vorbeigefahren.
und genau, die Replikanten sind den Menschen also ziemlich ähnlich. Und dadurch konnte es ja nicht ausbleiben, dass sie unzufrieden wurden mit ihrer Situation und rebelliert haben.
Genau, das und ist aber schon vor dem der Film beginnt.
Genau, der passiert. Film fängt an, oder der Beginn, oder die der Grund für die Geschichte des Films ist, dass 4 dieser revolutionären Replikanten auf die Erde geflogen sind und dort irgendwie Schrecken verbreitet. Ich weiß es nicht, wir haben den Anfang auf Englisch gesehen und ich habe kaum ein Wort verstanden. Also sie sollten jedenfalls gefasst werden.
Also es gab irgendwie so einen Aufstand, das wurde in diesem Text am Anfang beschrieben, und daraufhin wurde es den Replikanten verboten, die Erde zu betreten. Die werden zwar noch eingesetzt so als Sklaven auf diesen Kolonien so, aber die dürfen nicht mehr auf die Erde. Und 4 Replikanten, so beginnt der Film, sind halt auf der Erde und versuchen, man weiß ja am Anfang noch nicht, was die wollen. Und auf alle Fälle werden sie von der Polizei gesucht.
Genau, und die Polizei setzt einen Blade Runner. Das ist eine Person, die speziell für die Jagd auf Replikanten ausgebildet wurde, auf diese 4. Und das ist nämlich Deckard.
Der vorher im Ruhestand war und jetzt wieder reaktiviert wird.
Beziehungsweise ausgeschieden aus dem Polizeidienst. Genau. Und jetzt wird er wieder eingesetzt. Ja, also auch unfreiwillig. Wie der Vorgesetzte ihn dazu bringt, dass er doch mitmacht, das habe ich leider auch nicht verstanden. Aber ja, er hat es dann halt getan. Und dann Dann haben wir den Film auch weiter auf Deutsch angeguckt. Dann kamen aber keine Dialoge mehr vor. Ja, soll ich schon das Ganze erzählen?
Story. Du brauchst ja nicht so ausführlich wie jetzt, aber Deckard jagt dann die Replikanten. Man kriegt knallt immer
einen
wieder
nach dem anderen ab.
Es wird auch immer wieder gewechselt zwischen der Storyline, wie Deckard die jagt und was die Replikanten so machen. Da erfährt man halt, dass die, wie Paula schon sagte, unzufrieden sind mit den 4 Jahren Lebensspanne und jemanden suchen, der ihnen ihr Leben verlängert.
Ja, genau. Ganz zimperlich sind sie dabei aber auch nicht. Ne?
Ja, sie sind hart. Daneben kommt dann halt, Deckard ist. Wichtig ist, es gibt so einen Test, das ist die einzige Möglichkeit, um einen Replikanten von einem Menschen zu unterscheiden, ist der Void-Kampftest. Und das ist so ein Test, wo man irgendwie provozierende Fragen dem Replikanten oder dem Verdächtigen stellt.
Der Testperson,
die halt emotionale Reaktionen hervorrufen sollen. In erster Linie waren das Fragen, die wo es um Tierquälerei ging. Oder
um die Familie.
Ja, sowas. So. Immer ziemlich brutale und herzlose Fragen auf alle Fälle. Und da dann irgendwie emotionale Reaktionen erzeugen kann und da kann man dann anhand von irgendwie der Iris und so weiter feststellen, ob es jetzt ein Mensch oder ein Replikant ist.
Ja, weil
und
die Pupille sich dann irgendwie, der Radius der Pupille sich verringert oder vergrößert.
Genau, und Deckard wird dann zur Tyrell Corporation, das ist so die Firma, die die Replikanten herstellt, eingeladen und er soll dann da diesen Test vorführen und zwar an der
die persönliche Assistentin
des Chefs. Die Assistentin des Chefs, genau. Und
Rachel,
genau. Und die ihm aber als Mensch verkauft wird und es stellt sich dann halt heraus, dass sie ein Replikant ist im Zuge des Tests, aber der Test ist sehr lange, denn im Gegensatz zu anderen Replikanten weiß sie nicht, dass sie ein Replikant ist und ihr wurden halt künstliche Erinnerungen eingepflanzt.
Ja.
Und in die verliebt sich dann Deckard und die haben eine Liebesaffäre und das Ganze ist aber halt immer mit diesem Damoklesschwert, das sie ja in nur 4 Jahre zu leben hat und ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre auf Buckel hat.
Und der Problematik, dass er ja Replikanten jagt.
Genau, weil sie dann nämlich auch, als sie erfährt, dass sie ein Replikant ist, flüchtet sie dann da von der Tyrell Corporation, wird dann auch auf die Liste der Gejagten gesucht, das heißt, er müsste sie eigentlich auch umbringen, das ist nämlich, die werden nicht gefangen genommen, sondern die werden euphemistisch in den Ruhestand versetzt, das heißt einfach erschossen. Die Replikanten.
Ja.
Die anderen Replikanten, die Rebellen, jagt aber Deckard, die ihrerseits, wie Paula auch sagte, nicht zimperlich sind und da mordend rumziehen und unter anderem dann auch den Firmengründer Tyrell umbringen. Und am Ende kommt es dann zum Showdown zwischen dem Anführer der Replikanten und Deckard.
Ja.
Und der Replikant,
der ist wirklich
Betty, Roy Betty heißt er.
Ja.
Und der,
den fand ich so toll. Wie der erst, hat er mit der Faust die Wand durchschlagen, ja? Genau an der Stelle, an der Deckard war. Das hat er, als ob er es gerochen hätte, ja? Und später, da steckt er einfach seinen Kopf durch die Wand. Und mit seinem Kopf ein Loch durch die Wand und macht Deckard Angst.
Ja, der ist vor allen Dingen Deckard haushoch überlegen und spielt mehr mit ihm so ein Katzen-Maus-Spiel. Also eigentlich soll ja Deckard ihn jagen, aber dann dreht sich das um und der Replikant jagt Deckard. Und am Ende flüchtet Deckard aufs Dach und ist aber schon am Abrutschen. Und
genau, er hält sich irgendwie nur noch mit einer Hand am Dachfirst fest, weil er ja natürlich wieder runtergerutscht ist.
Genau, und dann rutscht er ab und würde in den Tod stürzen, aber dann rettet ihm der Replikant das Leben, zieht ihn hoch, hält noch einen ergreifenden Schlussmonolog.
Was sagt er? Er hat gesehen, was Menschen sich gar nicht vorstellen können.
Ja, er beschreibt so, es ist irgendwie auch eine Variante, ich glaube, ich habe es gelesen, es ist irgendeine Abwandlung von irgendeinem Gedicht, irgendeinem romantischen Gedicht. Aber es geht darum, dass er seine Erinnerungen beschreibt und sagte, dass sie, wenn er jetzt stirbt, alle verloren sein werden. Und er hat so viele tolle Sachen gesehen, Sachen, die Menschen nie sehen werden, weil er halt in Bereichen des Weltalls war, wo sie nicht waren. Und dass, wenn er jetzt stirbt, dass sie dann nichts weiter sind als Tränen im Regen. Und dann stirbt er und es kommt nochmal so eine Holzhammer-Metapher, die er sich hätte echt sparen können, dass nämlich dann so eine Taube aufsteigt in dem Moment.
Aber das ist die Taube, die Roy selber gefangen hat vorher.
Ja,
hat
ja,
die ja schon extra mitgebracht. Also
nur für den Fall, dass ich jetzt...
Also
und er stirbt übrigens, das hatten wir noch gar nicht gesagt, er stirbt, weil sein Lebenszyklus abgelaufen ist. So. Also er stirbt eines natürlichen Todes und hat halt quasi als letzten Akt der Reue dann Deckard noch das Leben gerettet. Und
ich glaube, der wollte dem Deckard ein schlechtes Gewissen machen.
Ich glaube, das war aufrichtige Reue, weil das ja meine Theorie ist, dass die Replikanten, obwohl sie ja angeblich irgendwie keine Gefühle haben sollen, viel menschlicher sind als der Mensch, was ja auch der Slogan der Tyrell Corporation ist.
Immerhin weint Roy seiner Freundin nach.
Das stimmt. Ja, die sind alle Replikanten zeigen sehr, sehr viele Emotionen. Am Ende kehrt nun Deckard in seine Wohnung zurück, schnappt Rachel und flieht mit ihr. Aber okay, das habe ich noch vergessen. Er hat so einen Assistenten, der nur ganz selten auftritt und der die ganze Zeit Origamis faltet. Mhm. Und bevor er in der Schlussszene mit Rachel in den Aufzug steigt und man
also Deckard jetzt.
Deckard, genau, und man nicht weiß, in welche Zukunft sie entschwinden werden, stolpert er noch über so ein Origami gefaltetes Einhorn. Und dieses Einhorn kam halt zuvor in Deckards Traumsequenz oder vielleicht war es auch eine Erinnerungssequenz vor.
Sah aus wie so ein Tagtraum.
Ja. Und Ridley Scott lässt halt offen, was das jetzt zu bedeuten hat.
Aber du hast es verstanden.
Ja, ich habe aber auch den Film ja an der Uni gehabt und so. Also ich habe mich da schon viel mit auseinandergesetzt. Aber ich, das ist schon... Es wird eindeutig halt angedeutet, dass Deckard seinerseits... Ja, es wird angedeutet. Es ist so, er sagt nicht, okay, Deckard ist auch ein Replikant und alles, was ihr über ihn erfahren habt, sind nur eingepflanzte Erinnerungen. So. Aber dadurch, dass halt dieser Assistent offensichtlich in seinen Traum schauen kann, ist es so, dass...
dass der Traum schon vor Deckard da war.
Genau. Es gibt die Zweifler unter den Kritikern, die sagen, oder unter den Interpreten, die sagen, dass das Einhorn mehr bedeutet, dass halt alle Menschen den gleichen Traum hegen von einer unzerstörten Natur und so bla.
Ja.
Aber dem hat Ridley Scott Jahre später in einem Interview eine Absage erteilt, gesagt so, nee. Ist schon so gemeint, dass Deckard...
Also ich finde, dass dieser, als ich gesehen habe, diesen Traum oder was, also mir war das gar nicht bewusst, dass es ein Traum war, sondern mir ist es total drüber gestolpert. Deckard sitzt am Klavier und ist irgendwie ziemlich müde und klimpert da so ein bisschen rum und plötzlich
schaut sich alte Fotos
kommt
an.
Dieses verwaschene Einhorn da und es hat total aus der Rolle gefallen, dass da, also vor allem ein Einhorn, so ein Fantasy-Filmelement. Das ist halt schon echt aufgefallen. Ich habe aber nicht ganz verstanden, was das halt bedeuten sollte. Gut, am Ende wird es ja dann so klar. Aber was ich sagen wollte, ist, dass das ist ja noch relativ weit vorne im Film, als oder nachdem Deckard Void-Kampftest an Rachel vorgenommen hat, fragt sie ihn, ob er schon mal sich selbst getestet hat und die Frage lässt er unbeantwortet und das ist ja schon mal so ein Hinweis darauf, dass er selbst womöglich gar kein Mensch ist.
Hm.
Weil er halt so ein besonders guter Blade Runner ist und deshalb ja auch aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde, um diese vier Oberschurken kalt zu machen.
Genau. Und das erklärt aber halt auch dieses, dass er dieses aus dem Ruhestand zurückgeholt. Möglicherweise ist das aber halt auch quasi erst der Beginn seines Lebens so. Und
ja,
da beginnt halt seine Erinnerung, dass er aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde. Wobei das natürlich zugleich, und das ist dann wieder der doppelte Boden, auch ein ganz klassischer Code des Film Noirs ist. So der Detektiv oder der Cop, der noch seinen letzten Job machen muss. Und dieser letzte Job führt ihn dann in moralische Abgründe. So. Also dieses, dass es gut und böse nicht gut leicht auseinanderzuhalten sind. Das ist auch so ein klassisches Film-Noir-Element. Dann natürlich, der ganze Film ist sehr düster. Paula sagte schon, es ist quasi ununterbrochen am Regnen. Wir haben ganz viel, also ganz viel halbdunkle Einstellungen und Gegenlichtaufnahmen, jede Menge. Wenn es damals schon CGI gegeben hätte, dann hätte er wahrscheinlich genauso viele Lens Flares eingebaut wie, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, vom Star Trek Regisseur.
Ich auch Star Trek.
Ja, ihr wisst schon, hier J.J. Abrams. Aber also du hast ständig eine irgendwie im Hintergrund ein Auto oder eine untergehende Sonne oder irgendwas blendet dich halt die ganze Zeit, so dass du halt immer Schemen siehst. Und er läuft auch in einem ganz klassischen Trenchcoat herum, der Deckard. Also, und er ist halt auch der einsame Wolf und hier Rachel ist die Femme Fatale. Also das sind
was? Doch
sehr,
keine Femme Fatale.
Ja, natürlich. Sie ist ja quasi die Frau, die er zur Strecke bringen soll, aber dann sich in sie verliebt. So,
ja, aber sie ist doch gar nicht fatal.
Ja, dahin, dass er dann am Ende fliehen muss und halt seinen Auftrag nicht vollendet, sondern sich für sie entscheidet.
Er hat doch seinen Auftrag vollendet.
Ja, nein, er soll der Auftrag, er kriegt ja eindeutig gesagt, er soll auch sie umbringen und da entscheidet er sich ja dagegen.
Ach so,
und
das habe ich nicht mitgekriegt.
Doch, doch, er sagt, er kommt dann irgendwann, er sagt sein Vorgesetzter zu ihm, als er den ersten umgehört hat.
Jetzt sind es nur noch vier.
Genau, und er sagt, nee, jetzt sind es doch nur noch drei. Und dann sagt er, nee, nee, diese Rachel ist geflohen, die muss jetzt auch umbringen.
Ach, das habe ich nicht verstanden. Akustisch.
Und deswegen. Und ja, also im Vordergrund, vor diesem Science-Fiction-Hintergrund erzählt da Ridley Scott eine ganz klassische Detektivgeschichte des Film Noirs, wo du, ja, schaut euch der Malteser Falke an, da könnte werdet ihr sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und auch sehr viele Zitate entdecken, die dann in später im Blade Runner wieder auftauchen.
Schön, den Malteser Falken habe ich auch schon mal gesehen.
Haben wir gesehen, war gut.
Ach, wir haben den gesehen?
Mhm, wir haben den im Film Brunch mal gesehen.
Nämlich gar nicht, ich habe den irgendwann in meiner Jugend mal angeguckt.
Wir haben den nochmal im Film Brunch gesehen.
Da bin ich wohl früh eingeschlafen.
Mhm. Da hatten wir doch immer mal ein Krimi ein Jahrzehnt gemacht als Serie. Da haben wir auch den Malteser Falken gesehen.
Und gar nicht schon. Mhm. Wie auch immer.
Wie auch immer. Lass ich mal hier ein bisschen was zur Produktion erzählen. Das ist nämlich durchaus bemerkenswert. Wie ich eben schon sagte, wir sind ja im Jahr 1982, das heißt, so mit Computertechnik war noch nicht so viel.
Ja.
Das heißt,
ach so, das wollte ich auch noch sagen vorhin, nämlich, als du meintest, dass der Film sein Geld wesentlich später eingefahren hat, ja, mhm, zurückgeholt hat, aber das ist dann dafür umso besser. Die Kulisse ist ja sehr aufwendig.
Mhm.
Wenn man, also
zumal wenn du halt bedenkst, sie haben das alles gebaut. Das, ja, waren alles Modelle.
Diese ganzen wilden Tiere, die Straßenszenen,
mhm,
und eben auch die Szenen aus größerer Entfernung.
Genau, das war da so.
Das ist ja dieses Hauptquartier von dieser
Tyrell Corporation. Ja.
Das ist ja eine riesige Pyramide. Die steht inmitten von Hochhäusern und so Häusern, die aussehen wie Raffinerien.
Mhm. Das sind drei Pyramiden sogar oder so, nicht? Oder mehr, so.
Ja, ich glaube auch, das sind irgendwie.
Ich habe übrigens hier dieses eine, es gibt ja so, ich sagte.
Außerdem gibt es da keine Autos, sondern, also fliegende Autos gibt es da.
Mhm. Mhm. Ich sagte, als wir den Film guckten zu Paula, dass die Tyrell, meines Erachtens die Tyrell Corporation den Turm zu Babel und damit die Hybris des Menschen symbolisieren soll. Und es gibt so verschiedene Darstellungen vom Turm zu Babel. Einmal so eine Runde, der ähnelt dann nicht, aber es gibt auch so eine. Und da,
das ist der Turm,
das,
ja.
Das ist eine Variante. Es wird manchmal so und manchmal rund dargestellt, aber das ist doch schon hier.
Ja, schon ziemlich.
Das ist.
Ja, das war in der Mitte, glaube ich, mehr fast so ein Würfel.
Und dann waren so schräge,
und dann
große
so schrägen an den Seiten, die Ecken so auch so ein bisschen eingefasst haben, wenn ich mich nicht. Es sah einfach gigantisch und beeindruckend aus. Mhm. Aber interessant ist ja auch diese Szene, in der Roy, der stärkste von den vier Replikanten, seinen Schöpfer umbringt. Ja? Das ist die Usurpation,
mhm,
der Aufstand,
mhm,
des Geschaffenen gegen den Schaffenden. in der eben dann im Mord endet.
Ja? Wird übrigens zitiert in Sin City. Da spielt hier der Schauspieler Rutger Hauer mit. Und er muss seinerseits dann gleich tot sterben.
Ach was.
Ja, er wird seinen Schädel zerdrückt.
Das ist so eklig. Interessant fand ich, dass dieser Roy, gespielt von Rutger Hauer, das hat so ein Hühne, ja, so ein blonder, blauäugiger
Aria.
Ja, genau das habe ich gedacht. Ich wollte es nur nicht sagen. Und der
ist schon extra dafür besetzt worden.
So, seine bevorzugte Tötungsmethode ist dann eben Zerquetschen des Schädels des Opfers mit bloßen Händen.
Bei Star Trek
Das wollte ich gerade sagen. Das war mir dann eben bei Star Trek schon aufgefallen. Das hat der Khan auch gemacht mit...
Zitat.
Mit... weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, es ist halt interessant, weil wenn du sagst, es war die gleiche Zeit, in der diese Filme ins Kino kamen. Ja.
Nee, aber weißt du, ich habe das so lange her, dass ich den Zorn des Khan gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der im Original auch diese Tötungsmethode anwendet.
Der Khan ist ja genau das gleiche wie, also ähnlich, das ist ja ein genetisch perfektionierter.
Das lag so in der Luft Anfang der 80er Jahre, das Thema. Nee, ich meine nur jetzt in Star Trek 2 Into Darkness, den wir als letztes hier im Podcast hatten, wenn da hier Benedict Cumberbatch als halt genetisch verbesserter Mensch da die Menschen mit Schädel zerdrücken tötet, dann ist das ein Zitat an Blade Runner, bin ich fest von überzeugt.
Ja, also ich wurde stark daran erinnert.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr viele, wir haben halt viele Totalen, wo man die Stadt aus der Luft sieht, und das war eine Miniatur, die sie dafür gebaut haben. Lauter kleine Häuschen, sie sind so eine das Los Angeles im Jahr 2019 zeigen, und vor allem das Aufwendige war auch, das Ganze dann zu beleuchten, weil die haben ja alle dann leuchtende Fenster, das heißt, sie haben lauter kleine Birnen gebastelt, die dann da durchscheinen.
Ich weiß ja nicht, wie groß das Modell war, aber im Prinzip kann man doch, wenn du so ein Haus baust, wie in der Märklin-Anlage, schneidest du halt ein paar Fenster aus, ein paar andere sind halt dunkel, und stellst von unten.
Naja, ich weiß nicht, es waren 13 auf 18 Fuß. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Und ich nehme aber an, dass die mehr Ahnung haben als wir, und sie haben 2000 Lichter reingebaut.
Also ich glaube, Fuß ist sowas wie 30 Zentimeter ungefähr. Kann das sein? Vielleicht? Und was hast du gesagt, wie groß?
13 auf 18. Grundfläche. Aber wie gesagt, ich würde mal vermuten, dass diese Kulissenbauer von Hollywood mehr Ahnung haben als wir, und sie haben
Birne passt da schon ganz gut.
Ja. 2000 Lichter halt reingebaut, um halt diese beleuchteten Fenstereffekte hinzukriegen.
Das sah auch ziemlich echt aus, ja.
Und diese aufwendigen Kulissen, die führten dazu auch, dass Ridley Scott das Budget gesprengt hat und wurde kurzer Zeit auch rausgeschmissen, und die Produzenten haben dann Regie übernommen, haben ihn dann zwar zurückgeholt, aber sie haben sich dann halt die Art Direction, also die künstlerische Hoheit blieb dann bei den Produzenten, was dann auch dazu führt überhaupt, dass sie diesen Coup machen konnten, um das Ende zu ändern und so.
Aber weißt du denn, welche Szenen sie dann geleitet haben?
Das wurde nicht, das war in der Postproduktion, wo die rausgeschmissen wurden. Er und ich glaube, der Drehbuchautor war es noch. Zwei Leute gefeuert. Also nachdem alles schon, alles abgedreht, und Schnitt und Musik und Ton wurde dann noch gemacht. So, ja, da hätte er ja auch noch massig Geld ausgeben können, wenn er es halt immer wieder umschneiden ließ und so. Und noch Szenen nachdrehen oder so. Hm. Also wie gesagt, sie haben ja dann, das zeigt ja auch, dass sie dann Geld sparen wollten, dass sie halt dann einfach Filmmaterial von Shining genommen haben, anstatt nochmal was nachzudrehen. So. Und er hätte bestimmt lieber dann noch was gedreht. So. Es ging einfach darum,
dass die waren dann zum Sonderpreis zu haben.
Ja, die waren halt sauer auf ihn, weil er viel zu viel Geld. Das war das Studio, das hatten die dann noch rumliegen in der Schublade.
Ja, doch so Aufnahmen von
die wollten Kubrick nicht haben, dann können wir die mal nehmen. So.
Ist doch jetzt eh Müll. Ja?
Und insgesamt war extrem schlechte Stimmung am Set.
Das in dem Film ist aber auch ziemlich schlechte Stimmung.
Ja, das hat sich gut
draußen.
Das einerseits hing das mit zusammen, dass Ridley Scott halt voll der Perfektionist ist. Und es gibt so irgendwie so der Polizeichef erzählte so, dass er irgendwie...
Also der im Film.
Genau, der im Film den Polizeichef spielt. Der erzählte im Interview mal zum Beispiel, so als Beispiel, wie perfektionistisch Ridley Scott war, dass er halt irgendwie sie so irgendwie den Bahnhof von L.A. angemietet haben als Kulisse. Und dann irgendwie der halt gesperrt wurde von 12 Uhr bis 6 Uhr morgens.
Also von Mitternacht bis 6 Uhr.
Genau, 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens und irgendwie dann so um 12 Uhr ankam und dachte so, jetzt geht's gleich los. Und dann Ridley Scott irgendwie bis 5:30 morgens aber noch irgendwie am Set und an der Beleuchtung und der Kameraeinstellung rumgebastelt haben, sodass sie am Ende nur noch irgendwie einen Shot hatten, um die ganze Szene zu drehen, bevor sie das Set wieder räumen mussten, weil dann die Pendler kommen. Und entsprechend war die Crew auch total genervt von Ridley Scott, weil er halt sie ständig so mit solchen Sachen in den Wahnsinn getrieben hat, mit diesem Perfektionismus. Diese Szene in diesem Augenlabor.
Aber das ist doch kein Perfektionismus, es ist erstens mal unorganisiert.
Nein, sie haben zum Beispiel.
Und zweitens, da wusste
er. Nee, das ist nicht unorganisiert, sondern er wollte alles immer genau so haben, wie er sich's vorgestellt hatte. Zum Beispiel hatten sie auch diese Straßenszenen gebaut und er fuhr dann vor und sagte, hat irgendwie so mehrere Wochen dran gebaut und er fuhr vor, schaut sich an, sagte, das ist ein guter Anfang. Und jetzt hat ihnen dann nochmal eine Riesenliste gegeben, wie sie es umbauen sollten. Mhm. Er hat die Szene in diesem Labor, wo die, also mit diesem Asiaten, ja, mit den Augen, das wurde halt tatsächlich in so einem Kühlhaus gedreht. Das heißt, wir haben die 2 Tage in Schweinekälte gedreht. Und er hat vorher, das ist mir gar nicht aufgefallen, da hängen wohl irgendwie riesige Eiszapfen überall rum.
Ja.
Und das waren halt echte Eiszapfen. Er hat halt vorher Leute reingestellt, die mit Wasserschläuchen die Decke besprühen, um da Eiszapfen zu züchten in diesem Kühlhaus. Und er hat teilweise die Leute Szenen immer wieder drehen lassen, bis sie halt so waren, wie er sich's vorstellt. Und deswegen waren die alle sehr, sehr genervt. Er hat sich dann noch in einem Interview auch noch irgendwie voll kritisch über die Crew geäußert irgendwie. Worauf es dann noch zu einem T-Shirt-War kam, wo sich dann die Crew irgendwie T-Shirts hat machen lassen, wo sie dann irgendwie so ein Zitat aus diesem Interview, um ihn zu dissen, rausgezogen haben. So. Ja. Und er dann halt irgendwie mit seinen Kumpels sich hat T-Shirts machen lassen, wo drauf stand irgendwie Xenophobia sucks, so, weil er irgendwie Brite war und er hatte irgendwas über Amerikaner gesagt und die hatten ihn dann zurückgedisst, weil er Brite ist und es, also da war richtig böse Stimmung und auch so ein Ding, also Hollywood hat so Regenmaschinen, um halt Regenszenen zu drehen und normalerweise hast du halt eine. Und das war Ridley Scott zu wenig, weil er sagte, eine, dann regnet es halt immer nur so im Vordergrund und Hintergrund halt nicht und das sieht man. Deswegen hat er 7 von den Dingern. Das heißt, die waren alle immer klatschnass und so wurde dann auch irgendwie Jahre später Harrison Ford gefragt, woran er sich denn noch erinnert vom Dreh. Hm. Und dann sagte er, 50 Tage lang im Regen stehen. So. Und das kam dann auch noch dazu, dass Scott war ja ein Neuling, hatte gerade mit Alien so seinen großen Schlager gelandet, aber er war halt noch nicht die Nummer, die er jetzt ist. Jetzt kann er sich sowas alles erlauben und die Leute sind froh, dass sie trotzdem mit ihm Filme machen dürfen. Aber da war halt niemand so und Harrison Ford war halt der Superstar zu dem Zeitpunkt und die haben sich auch total angezickt. Die haben teilweise nicht mehr miteinander geredet, weil die so sauer waren und weil Ford gar nicht einsehen wollte, sich da von Scott so rumschikanieren zu lassen, aber der halt auf seinem sehr autoritären Regiestil bestand.
Wieso hat denn Harrison Ford da überhaupt mitgemacht, wenn Scott niemand war und
sie werden ihn da irgendwie bei Laune gehalten haben. Ja, und ja, Ford muss auch sehr seinen Star-Allüren rausgehangen haben lassen. Also
ich denke mir halt, dass der schon einen Vertrag unterschrieben hat, bevor die Dreharbeiten angefangen haben. Und dann frage ich mich halt, wieso er das dann macht. So als Star, dass ich gedacht, oh, dann mache ich mal einen kleinen Independent-Film.
Nee, das war, nee,
oder
das
hat er sich gedacht,
Ja, genau, er hatte es auch mehr irgendwie als Actionfilm. Also sie dachten irgendwie auch, es würde viel actionlastiger. Und ja, das war dann irgendwie Harrison Ford. Das hat sich wohl erst während der Dreharbeiten ergeben, dass der so sehr langsam und meditativ und das nicht, aber er wird halt sehr viel mit Bildern erzählt und sind sehr lange Einstellungen, ja, und so und dass es halt wenig Action-Spektakel ist und das hat wahrscheinlich Harrison Ford nicht mit gerechnet. Jedenfalls, Harrison Ford hat halt voll die Diva raushängen lassen. Zum Beispiel hat er mit der Schauspielerin, die Rachel gespielt hat, die halt ein Neuling war, außerhalb der Szenen kein Wort gesprochen. Und zwar quasi unter seinem Niveau, sich damit irgendwie so ein Newbie rumzuscheren.
Weißt du, wie die heißt? Hat die noch was anderes?
Schon, ja, die hat so ein paar... die hat ziemlich viele Filme gemacht, die sind alle nicht so sonderlich erfolgreich. Ein paar Ausreißer. Aber, warte mal, was war's? Ace Ventura, so ein ganz üble Komödie.
Das ist doch mit dem, Jim Carrey.
Genau, Jim Carrey, ganz so einer seiner Filme, mit dem man Durchbruch hatte.
Hm. Ja. Schade für sie.
Ja.
Ich fand die
ja. Nee, die, also die hat schon viele Filme gemacht, aber es war nicht mehr irgendwie so der ganz große Hit dabei. So. Eine andere Schauspielerin, die mitspielt, ist Daryl Hannah.
Ja, die meinte ich mit Star-Aufgebot.
Ja, yeah, die war, aber es war halt auch so einer ihrer ersten Filme und dann später wurde sie berühmt. Und sie wird zum Beispiel auch in ihr Tod im Blade Runner, wird dann in Kill Bill, wo sie ja, ich weiß nicht, wie heißt sie in Kill Bill?
Dass sie die schwarze Mamba oder
Google. Nee, ist nicht schwarze Mamba die Dings selbst, Beatrix Kiddo? Die hat aber auch einen Schlangennamen. Die Klapperschlange ist hier.
Die hat eine Augenklappe.
Ja, eine Augenklappe. Sie haben ja alle irgendwie einen Schlangennamen, oder? War das nicht so? Das
wüsste ich jetzt nicht.
Keine Ahnung. Jedenfalls, wie sie da stirbt, das zitiert, wie sie in Kill Bill stirbt, das zitiert dann ihren Tod in Blade Runner.
Hüpft die da auch so rum?
Nee, das nicht, aber sie zappelt dann auch so am Boden.
Da habe ich mich gefragt, ob die das selbst gemacht hat oder ob das eine Stuntfrau war. Also auch diese ganze Szene, die macht immer so Flickflack im
Kampf. Das weiß ich nicht, das soll jetzt nichts rauskommen.
Unheimlich sportlich sein, ja.
Lass uns doch mal hier ins Filmische erzählen. Was ist dir denn aufgefallen? In der Art, wie der Film seine Geschichte erzählt.
Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
Nee, wie ich ja schon sagte, er ist sehr langsam. Es wird alles sehr... Also, was du auch sagtest, es wird sehr wenig Dialoge sind und es wird gespart mit Worten und versucht sehr viel mit Bildern und Andeutungen zu erzählen. Genau, es ist ein Leitmotiv, ist das Auge. Der Film fängt ja auch schon an, du hast erst die Stadt.
Kein schönes Auge.
Du hast erst die Stadt und dann siehst du die Stadt gespiegelt in einer Iris, so. Und dann hast du die ganze Zeit halt das Thema, halt wie dieser Wortkampftest wird über irgendwie Augen. Du hast ständig auch Aufnahmen von Gegenlicht, was sich so spiegelt, dass du die Netzhaut siehst durch die Pupille. Und du hast halt dann diesen Augentypen, also diesen Asiaten, der Augen züchtet. Du hast diese riesige Brille von Mr. Tyrell, die
war echt krass,
halt auch so. Und es geht halt, das ist ja dieses Thema, es geht halt darum, du weißt nicht, ob das, was du siehst und glaubst, wahr zu sein, ob das wirklich wahr ist, dass du halt die ganze Zeit so Zweifel gelassen wirst. Und dann das andere, was uns ja da auch aufgefallen war, dass da halt sehr viel mit irgendwie alten Fotografien ständig ist, irgendjemand seine alten Fotos am Durchgucken.
Ja, aber die habe ich so schlecht erkannt. Also ich weiß auch nicht. War ich da so müde an dem Abend, dass ich da teilweise akustisch irgendwie was nicht verstanden habe auch und ich habe auf den Fotos irgendwie so nichts gesehen einfach. Bis auf
ja, es waren halt irgendwie alte Häuser und Personen drauf so und es wurde halt nicht erklärt.
Ich habe nur zwei Bilder, nämlich ein Bild, auf dem die kleine Rachel mit ihrer Mama sitzt oder das zumindest, vielleicht ist es auch nur so eine, wie sagt man das, eine Montage, Fotomontage. Und dann kenne ich noch ein Foto, wo von einer Frau oder von irgendjemand, der an einem Tisch in der Ecke sitzt und da ist dann auf dem Foto auch noch ein Spiegel drauf. Der Deckard vergrößert das so sehr, dass er dann in den Spiegel reinguckt und da sieht er eine Frau, die, ich dachte, die sei tot, aber die hat wohl geschlafen mit einem Tattoo.
Genau, und das ist dann die sein
Opfer. Das habe ich auch überhaupt nicht kapiert, was das für Fotos das waren.
Ja, das waren die Fotos von dem einen Replikanten, den er als erstes erledigt hat, die da in dessen Hotelzimmer waren.
Und, ach so.
Der hatte ja in diesem, der Film ist auch typisches Film-Noir-Element, er fängt mit einem Verhör an. So, das ist noch nicht Deckard, sondern ein anderer Polizist. Und da erzählt der in dem Verhör von seinem Hotel, dieser eine Replikant. Und das hört sich ja dann Deckard später an und dann fährt er in das Hotel und macht da halt klassische Arbeit eines Detektivs und durchsucht das und findet dann die Fotos.
Ja, aber was war das für ein Foto?
Das waren halt irgendwie Erinnerungsstücke. Das geht halt darum.
Das war ein Foto von der Wohnung oder was?
Wo man halt diese Frau so im Halbschatten gesehen hat und das war ja irgendwie die Geliebte von dem.
Im Spiegel.
Ja, ja, aber man hat ja ihre Kontur so im Halbschatten.
Hat das Zimmer fotografiert. Da war ja dann einer irgendwie an so einem Tisch sitzend.
Ja, das war, glaube ich, sie. Und dann hat sie ja im Spiegel, hast du dann ihr Gesicht gesehen.
Nee, sie hat doch geschlafen im Spiegel.
Ja, und die saß da halt in der Ecke. Schlafend. Und dann hast du im Spiegel das Gesicht gesehen, oder?
Also
ganz gerafft habe ich es auch nicht. Das war so eine, der analysiert das dann halt mit so einer komischen Maschine, das Bild. Das war
mit seinem Computer.
Sehr unrealistisch auch, wie dann der Computer auch aus so einem normalen Foto plötzlich immer weiter reinzoomen kann und alles irgendwie top hochauflösend ist. Ja, aber so ein Foto hat halt eine gewisse Auflösung und irgendwann ist Schicht im Schacht und du kannst nicht immer weiter reinzoomen, so. Naja. Aber diese Fotos und dann halt auch dieser Wunsch, Erinnerungen und eine Vergangenheit zu haben, ist halt auch so ein Leitmotiv. Dann, was ich halt auch schon sagte, ist die Replikanten halt viel menschlicher wirken als die Menschen. Das wird aber auch nie explizit gesagt, dass die weniger Emotionen haben, sondern es wird immer nur gesagt, sie unterscheiden sich von Menschen durch ihre Emotionen. So.
Also ich dachte, die haben eben keine Emotionen, ja, deswegen kann man diesen Test mit denen machen.
Ja, das wird unterstellt, aber das wird nie explizit gesagt. Es wird nie, in dem ganzen Film sagt nicht einer, Replikanten haben keine Emotionen, sondern das heißt immer nur, man kann einen Replikanten von einem Menschen unterscheiden aufgrund von emotionalen Reaktionen.
Aha.
Und das ist dann halt so, dass die Menschen alle immer kühl und distanziert sind und halt so, das kulminiert in diesem Dialog zwischen Deckard und Rachel, wo sie halt ihn zur Rede stellt und sagt, so, bin ich ein Replikant und was mit meinen ganzen Erinnerungen und so, und er so, alles eingepflanzt von der Nichte von Tyrell, deal with it, so. Selbst schuld und dann irgendwie irgendwann, dann erst merkt so, was er da gerade anrichtet und meint so, war nur ein Scherz, so. Also, was halt so zeigt, dass er halt so wie voll der gefühlslose Klotz ist, während halt der künstliche Mensch dann viel emotionaler ist.
Ja, aber sie ist ja halt auch ein besonders ein Prachtexemplar von einem Replikanten.
Ja, aber die anderen ja auch. Siehst du, dass der.
Ja, aber die anderen sind ja auch.
Der weint böse, ja. Um sein. Ja, natürlich, aber das ist ja auch menschlich.
Böse zu sein.
Ja, klar.
Ja, aber der
schau in die Welt. Schau dir die NSA an oder Ägypten oder sowas. Was dachtest du? Nein, aber. Die heulen um ihre Verstorbenen, er rettet ihm am Ende aus Reue das Leben, sie sind irgendwie, sie lieben einander und er nennt den Vater, den Tyrell, und hat auch offensichtlich so eine verlorene Sohn-Beziehung zu ihm, also dass er ihn halt irgendwie liebt und zugleich hasst dafür, wie ihn geschaffen hat.
Warum haben die
und er hat vor allen Dingen als ultimatives menschliches Element hat er halt Angst vorm Tod.
Und warum haben die J.F. Sebastian umgebracht, ihren einzigen
Menschen? Den haben sie nicht, das wird offen gelassen, oder?
Ich meine, dass die Polizei die Leiche von ihm gefunden hat.
Ja? Das meine ich.
Ja. Seine Leiche, nicht
weiß
die Leiche.
Ich auch nicht. Tja.
Ja, und was war jetzt mit dem filmischen Erzählen?
Das waren so Elemente, die ich gerade erzählt habe. So, wie der Film die Geschichte erzählt. Und das ist halt auch sehr unkonventionell macht im Vergleich mit jetzt irgendwie einem Blockbuster unserer Zeit, aber auch einem Zeitgenossen. Schaut ja halt Star Wars an, da wird die Geschichte viel actionlastiger erzählt und halt viel dialogischer auch. Es wird ja weitergehend auf Dialoge verzichtet, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Ja.
Und wie gesagt, vieles mit Andeutungen und ja. Der Film zitiert auch ein paar Filme, zum Beispiel, also auch Filme aus der Film-Noir-Ära, aber oder alte Filme, unter anderem Frankensteins Braut, ist jetzt nicht kein Film-Noir, aber es ist halt die Geschichte vom künstlichen Menschen natürlich. Mhm. Dann, wie es schon sagte, der Malteser Falke, Casablanca wird zitiert.
Was?
Dass dieser Abdul, das ist dieser komische...
Wann wird denn da Casablanca?
Ja, das versuche ich gerade zu erzählen.
Achso, ich dachte,
dieser Abdul Bla, ich weiß nicht mehr den Nachnamen.
Der die künstliche Schlange gemacht hat.
Genau, der die künstliche Schlange gemacht hat, den er da in der Bar trifft, der trägt die gleiche Kleidung wie Signor Ferrari aus Casablanca.
Okay.
Und Ridley Scott ist halt auch selbstreferenziell und zitiert auch Alien mit einer Requisite, die auftaucht.
Welche denn?
Das Schild Purge, ich weiß gar nicht, was das heißt, in weißen Buchstaben wird sowohl in Alien verwendet als auch
ein
in...
Ein Schild?
Ein Schild.
Ein Straßenschild oder was?
Nee, das ist so ein Warnschild.
Aha, bin ich aufgefallen.
Nee, ein roter Bildschirm, der Purge mit weißen Buchstaben zeigt. Ich weiß nicht, was Purge heißt. Was heißt Purge?
Keine Ahnung.
Werde ich nachreichen im Blog. Und das stammt aus Alien, das dann wieder Verwendung gefunden hat.
Ja, wie viele Punkte gibst du denn dem Film? Von 0 bis 100?
Ich erkenne das Meisterwerk an. Er war, das kann ich jetzt auch nochmal zur Rezeption sagen, er war halt stilprägend. So. Er hat drei Genres sehr geprägt. Einmal halt Science-Fiction-Filme. Du hast also wirklich sehr diese ganze Ästhetik des Films ist halt... genau, was ich noch vergessen habe, der Film zitiert natürlich auch Metropolis, diesen ganz schrecklichen, aber auch sehr stilprägenden Film aus den 30er Jahren, Science-Fiction-Film, mit dieser urbane Stadt und oben in den Türmen leben die Reichen und unten in den Straßen leben die Armen und die fliegenden Autos und so, das ist alles Zitat von Metropolis, was dann aber seinerseits auch wieder von vielen Filmen aufgegriffen wurde in dieser Blade Runner Ästhetik, sei es jetzt zum Beispiel das fünfte Element oder auch hier in Episode 2 von Star Wars, ja. Wie heißt der, dieser Stadtplanet, das ist auch...
Das ist Tatooine? Nee, Quatsch.
Nee, Tatooine ist dieser...
Das ist der Wüstenplanet.
Genau. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall diese Verfolgungsjagd da am Anfang und auch diese Bar-Szenen und so, die da vorkommen in den Anfang von Episode 2. Das ist halt sehr, sehr viel Blade Runner, teilweise direkte Zitate, teilweise halt auch dieser Stil, der einfach aufgenommen wird. Nur natürlich nicht düster, sondern halt shiny, LucasArts-mäßig.
Okay.
Und Matrix hast du auch dieses düstere, ja, sehr, sehr viele Science-Fiction-Filme, Wall-E, die das einfach aufgegriffen haben. Zweites Genre ist Mangas wurden sehr dadurch geprägt, so Anime-Filme, auch eben die Science-Fiction-Geschichten, genau, Dystopien, sehr viele, das findet sich dann, aber auch diese Vermischung, das habe ich noch gar nicht gesagt, diese Vermischung zwischen einer futuristischen Welt mit Jugendstil-Elementen. Dass du ja da Jugendstilgebäude hast, ja. Und die Inneneinrichtungen und auch die Kleidung teilweise sehr jugendstilartig oder 20er-Jahre-mäßig ist so.
Ja. Auch diese komischen Puppen, die dieser Replikanten-Bastler da
gemacht hat. Und das dritte Genre sind dann Computerspiele, Ego-Shooter. So
ja.
Sehr viele Science-Fiction oder futuristische Ego-Shooter sind in so einem düsteren, mit dann aber auch teilweise sehr poppigen und Neon-Elementen. So.
Das war ein Schwarz-Weiß-Film, ne? Oder?
Nee, der war ein Buntfilm, aber es war sehr wenig Farbe drin. Du hattest hin und wieder halt so, was halt auch so diese überdimensionalen Werbeplakate, die da drin vorkamen. Die waren auch immer in Farbe. Da gibt es auch eine schöne urbane Legende, ja. Die sich um den Film gebildet hat, der Blade Runner Curse, wonach alle Marken, alle Werbung, die da gezeigt wird, zum Zeitpunkt von Blade Runner halt irgendwie hier das Nonplusultra war und dann alles in der nach Blade Runner halt den Bach runterging. Also wie zum Beispiel Atari, Pan Am, die Fluglinie ist ja auch pleite gegangen und
das
so weiter.
Das habe ich nicht gesehen. Das Atari-Gebäude, das ist mir aufgefallen.
Ja, also es gibt eine ganze Menge Firmen, die dann einfach den Bach runtergingen, aber es wird halt einfach zum Beispiel widerlegt, dadurch, dass auch Coca-Cola drin vorkommt.
Ich fand es interessant, dass diese asiatische Kultur da so einen hohen Stellenwert hatte. Also du hast in dieser Werbe-Zeppelin mit dem Riesenbildschirm, da war so eine Geisha drauf, ja, so eine japanische Geschichte.
Die immer Pillen geschluckt hat.
Ich weiß nicht, die hat irgendwas genommen, was sie glücklich gemacht hat.
Ja, ja, das ist, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, der Film basiert auf dem Buch Do Androids Dream of Electric Sheep? Und er basiert aber nur sehr vage drauf.
So. Hast du das Buch gelesen?
Ja, das habe ich, aber wie gesagt, ich habe den Film mal an der Uni durchgenommen und dann auch das Buch zugelesen und es hängt wirklich nur sehr vage zusammen so. Und diese Geschichte mit den Pillen, die glücklich machen, hat halt einen sehr hohen Stellenwert im Buch. Das wird halt nur durch dieses Werbeplakat von der Geisha, die Pillen schluckt.
Auf der Straße sind eigentlich ausschließlich asiatische Menschen. Ja? Der Deckard holt sich auch immer so eine leckere Nudelbox zum Essen. Und selbst dieser Augenzüchter ist ja auch ein Asiate. Ja. Also da habe ich stand ja dabei, dass es in Los Angeles spielt, aber dann habe ich überlegt, ob das so ein kleiner Vorgriff ist auf das, was jetzt ja von vielen Seiten prognostiziert wird, dass China die neue Weltmacht wird.
Das kann gut sein. Doch, denn es gibt auch nochmal hier Rezeption. Der Film hat es auf diverse Bestenlisten natürlich wieder geschafft. Also mit die renommierteste ist ja die vom American Film Institute und bei den 10 besten Science-Fiction-Filmen ist er auf Platz 6 und bei den 100 besten Filmen der letzten 100 Jahre ist er auf Platz 97 immerhin noch.
Ja.
Aber vor allen Dingen gibt es zwei Listen, einmal vom Guardian und einmal vom New Scientist, wo sie unabhängig voneinander Wissenschaftler gefragt haben, was denn der beste Science-Fiction-Film ist und die haben jeweils Blade Runner auf Platz 1 gewählt.
Oh, der ist ja auch sehr gut, ja. Wir waren
ja, es geht vor allen Dingen halt um diese Zukunftsvision. Die ist halt aus wissenschaftlicher Perspektive am realistischsten verglichen mit anderen.
Das ist schade, was
es ist eine düstere
und verregnet Zukunft. Ist und eklig und dreckig und bar. ja, also ich finde den Film halt eigentlich halt auch sehr gut, weil ich das ja alles sehe. Also ich sehe die fette Kulisse. Ich finde es auch toll, dass er dann eben. Also das eigentlich mag ich ja gute Dialoge, das sind jetzt halt keine oder wenig Dialoge drin. Aber das stört halt nicht, weil die Bilder halt auch toll sind.
Dialogischer Film.
Und ich, wie gesagt, ich mag auch Harrison Ford ja eigentlich. Also die Schauspieler sind auch gut und der Film ist relativ tiefgründig, ja. Man versteht ihn nicht gleich und der hat halt irgendwie ein sehr wichtiges Thema. Aber trotzdem ist es bestimmt nicht mein Lieblings. Also vielleicht würde ich ihn nochmal angucken, ja, aber das kann ja nicht alles sein. Und ich weiß immer noch nicht, wie viele Punkte ich geben will. Weil ich war erst so bei 60, aber du hattest ja neulich selbst schon gesagt, naja, 50 ist eben Mittelmaß und dann wäre 60 kaum besser als Mittelmaß und das ist er bestimmt nicht, weil es halt doch dieses Thema einfach zu intelligent und zu wichtig ist. Aber ich muss da noch länger drüber nachdenken. Ich weiß,
du willst ihm heute keine Punkte geben.
Vielleicht habe ich dann auch zwei verschiedene Kategorien. Ja, einmal, wie gut ist der Film tatsächlich und wie gern würde ich ihn nochmal anschauen.
Nee, ich finde schon, dass du dich da auf deinen Bauch verlassen solltest und wenn du einen Film nicht mehr anschauen willst, dann ist er auch nicht gut.
Aber ich,
und ich verstehe, also ich habe den Film jetzt echt schon oft gesehen. Wie ich schon sagte, ich glaube, das war das 5. Mal. Und ich verstehe das auch, der Film, der ist echt anstrengend auch, sondern das ist kein Film, den man sich so leicht mal eben reinziehen kann, sondern dann wirst du wahrscheinlich einschlafen, wenn du nicht ganz fit bist, sondern du musst den echt konzentriert angucken und die Story, und deswegen hat es eigentlich mal auch nur 82 Punkte, so auch wenn es ein hoher Wert ist bei mir, die ganzen Abzug, den ich ihm gebe, ist halt die Story, weil die hat einfach diese Längen so und das muss auch nicht sein. Du kannst auch Filme rasanter erzählen und trotzdem filmisches Erzählen machen, ohne halt jetzt...
Also die Handlung findest du nicht gut, weil die Story an sich ist ja gut, ja? Nee,
die Replikanten... Nee, eben Aufsagen dieses filmische Erzählen, dieses wie er die Geschichte erzählt. Er erzählt die sehr langsam, du hast sehr viele lange Einstellungen, du hast ja, natürlich, du hast sehr viele Bilder, die er halt unerklärt lässt, die du dir dann halt zusammenreimen musst, so, das ist halt schon irgendwie dann auch das, was das künstlerisch Wertvolle teilweise ausmacht, aber es ist halt auch das, was den Film dann so ein bisschen träge macht. Mhm. Und er hat mich an viele Kubrick-Filme erinnert. Das ist genauso, dass du hast bei Kubrick diese fantastischen Bilder, also besonders halt bei Odyssey 2001 und bei Barry Lyndon, du hast halt echt tolle Bilder, wirklich fantastisch und hat es auch super wie du es haben wir jetzt, aber so von auf der Storyteller-Ebene so nicht das mal halt die Kernstruktur der Handlung, sondern eben dieses, wie bringe ich die Handlung voran? Mhm. Es ist halt immer sehr langsam.
Das sind dann diese Filme, wo du halt siehst, dass die intellektuell anspruchsvoll sind oder halt irgendwie künstlerisch anspruchsvoll, aber du sie eigentlich totlangweilig fandest.
Da mache ich dann halt auch wieder einen Unterschied, zum Beispiel zu Metropolis, weil Metropolis, der wird ja auch immer voll gehypt und den habe ich jetzt halt auch schon, ich glaube, dreimal gesehen. Und den finde ich halt einfach schlecht, den Film. Der ist so, ich verstehe auch, dass das stilprägend war, eben halt so diese ganze, auch diese ganze Ästhetik und so, die hat den Science-Fiction-Film voll geprägt, aber der Film hat einfach eine extrem flache Story, die nicht mal heutigen Actionfilmen Ansprüchen genügen würde, so. Und die erzählt er dann auch noch schlecht und also auch so ewig lang und schleppend und deswegen, ich kann Metropolis gar nicht leiden, so. Und es gibt auch viele andere Filme, so, was haben wir, Lawrence von Arabian haben wir auch gesehen, der ja auch irgendwie voll gelobt wird und fanden wir auch tierisch schlecht irgendwie, so. Also, ich finde nicht jeder Film, der ein Klassiker ist, hat den Status zu Recht verdient.
Von dem Klassiker rede ich ja gar nicht, sondern von dem Film, wo du halt siehst, da steckt halt irgendwie was dahinter, das ist kein oberflächlicher Film, so.
Ja, aber das kann halt auch manchmal gewollt sein und zu viel, so. Zum Beispiel Lars von Trier macht oft so Filme, wo du das Gefühl hast, so, ja, ich check, was du meinst, Alter, aber geh fort, ich will's nicht sehen.
Ja, das ist halt die Frage.
Und das ist bei Blade Runner nicht. Ich finde, Blade Runner hat Schwächen.
Ja.
Es ist kein Film, es ist kein Hitchcock, es ist kein Psycho, es ist kein Tarantino, kein Film, der wirklich so für mich in der Spitzenklasse spielt. Mhm.
Das ist im Prinzip mehr so wie Breakfast Club. Da war ja, der Film an sich war ja auch tot, also inhaltlich super. Eine Handlung gab's quasi nicht.
Mhm. Es gibt halt ein Element, was fehlt. Und das ist hier die spannende Handlung.
Da habe ich auch moniert, dass es keine Action gibt.
Genau, ja. Und hier fehlt eben das gewiefte Storytelling. So. Ja.
Also die Kurzweiligkeit gehört zu einem guten Film schon dazu. Ich glaube, den Anspruch kann man vielleicht tatsächlich auch haben, ja, wenn man irgendwie Langeweile haben will, dann kann man ins Theater gehen.
Theater ist geil manchmal. Theater ist Sprache, Filme.
Okay, also ich gebe ihm aber trotzdem dann eben 65 Punkte, um dann eben damit anzudeuten, dass es eben ein wertvoller Film ist, auch wenn es
dein schlechtester Wert ist auch schlechter als Ritter der Kokosnuss.
Ja, aber Ritter der Kokosnuss ist ja lustig, weil das ist sowas, Ritter der Kokosnuss also wenn ich jetzt von dieser Idee ausgehe, wie oft möchte ich einen Film nochmal sehen? Mhm. Also Ritter der Kokosnuss könnte ich mir bestimmt immer wieder nochmal angucken. Ja, vielleicht dieses Jahr nicht mehr, weil wir es jetzt schon gemacht haben, aber das ist halt so albern und da lachst du dann halt. Also ich meine, da amüsierst du dich dann halt in dieser Stunde oder den anderthalb Stunden halt auch mal. Und bei Blade Runner, gut, der Film ist halt auch nicht zum Amüsieren gemacht, so, ne? Da musst du schon richtig Lust drauf haben. Und ich weiß nicht, ob ich das dann eben noch mehr als ein, zwei Mal in meinem Leben hätte.
Ja. Vielleicht aber wird er dir eines Tages mal ganz anders begegnen.
Weil es gibt ja durchaus auch Filme, die einem zu denken geben und trotzdem total spannend sind.
Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst.
Oder was heißt trotzdem? Dieses Ausnutzen für die Spannung.
Mhm.
Ja, okay, also 65 von 100.
Ah, nee, du hast 62 Kokosnuss nur gegeben.
Also, ehrlich?
Das war für dich immer noch besser.
Na gut, dann passt das alles gar nicht zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe.
Na gut, ich würde sagen, wir haben's, oder?
Ja, mir fällt jetzt auch gar nicht mehr dazu ein.
Nö, mir auch nicht.
Gut, dann wünsche
falls ihr es bis hierhin durchgehalten habt,
herzlichen Glückwunsch.
Und vielen Dank. Und uns würde natürlich auch eure Meinung interessieren. So, wir haben so schöne Kommentarfunktionen im Blog. Da könnt ihr euch ja gerne auslassen, wann auch immer ihr diesen...
Aber nur nette Sachen schreiben.
Bitte. Nee, wir können auch schon... Also, wenn ihr euch nicht unflätig verhaltet, dann werde ich jeden Kommentar freischalten und wir können über alles reden.
Nee.
Doch. Naja, und ihr könnt uns aber auch bei iTunes und wie die ganzen Podcast-Verzeichnisse auch heißen, gerne bewerten und eine Kritik schreiben. Da freuen wir uns immer drauf und drüber. Ist jetzt noch nicht so oft passiert, aber wir sind ja auch noch ganz jung und unerfahren.
Genau.
In dem Sinne.
Gute Nacht.
Schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Come on, yeah.